In dieser Folge geben wir einen Einblick in unsere laufenden Forschungsarbeiten. Seit Januar 2025 beherbergt das Altorientalische Institut ein Langzeitprojekt der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, in dessen Rahmen ein neues Wörterbuch der bedeutendsten altorientalischen Sprache entsteht, das Leipzig Akkadian Dictionary. Von Asso nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Janine Wende, Dr. Hannes Leonhardt, Clemens Vogt und Jonathan Hempel. Herzlich willkommen.
Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Entzifferung der Keilschrift begann und man plötzlich in der Lage war, jahrtausende alte Texte zu lesen und zu übersetzen, schlug die Geburtsstunde der wissenschaftlichen Disziplin der Altorientalistik. Man begann, das neu erworbene Wissen zu dokumentieren. Es entstanden nicht nur Texteditionen und Geschichtsdarstellungen, sondern auch Nachschlagewerke wie Keilschrifthandbücher, Grammatiken und Wörterbücher. Weil sich aber unsere Kenntnis der antiken Quellen ständig erweitert und sich unser Wissen über die alten Sprachen anhand neuer Entdeckungen laufend verbessert, ist die Altorientalistik bis heute mit dem Erstellen solcher Nachschlagewerke beschäftigt. In Leipzig erarbeiten wir aktuell ein neues Wörterbuch des Akkadischen. Doch wie schreibt man ein Wörterbuch für eine Sprache, die niemand mehr spricht?
Über die Sprachen des Alten Orients haben wir schon in Folge 12 unseres Podcasts ausführlich gesprochen. Die bedeutendste dieser Sprachen war das Akkadische, die Sprache der Babylonier und Assyrer. Sie wurde vom 3. Jahrtausend vor Christus bis um die Zeitenwende in Mesopotamien, dem Land an Euphrat und Tigris im heutigen Irak und Syrien, gesprochen. Auch in zahlreichen benachbarten Regionen Vorderasiens, vom Gebiet des heutigen Iran, der Türkei und über die Levante bis nach Ägypten, wurde das Akkadische verwendet. Es kam dabei mit vielen anderen antiken Sprachen in Kontakt, die ihre Spuren in Form von zahlreichen Lehen und Fremdwörtern im Wortschatz hinterließen. Das Akkadische selbst gehört zur Familie der semitischen Sprachen und ist mit dem Arabischen, Hebräischen, Aramäischen, Phönizischen, Äthiopischen und vielen weiteren, teils noch heute gesprochenen Sprachen verwandt. Geschrieben wurde das Akkadische mit der Keilschrift, über deren Funktionsweise wir ausführlich in Folge 9 gesprochen haben. Die in Keilschrift auf Tontafeln, Steinmonumenten und Metallobjekten abgefassten akkadischen Texte sind äußerst zahlreich und übertreffen zusammengenommen den Umfang des antiken lateinischen Schrifttums. Das Akkadische ist damit eine der am besten dokumentierten Sprachen des gesamten Altertums. Auch inhaltlich ist das akkadische Schrifttum sehr vielfältig. Briefe gingen zwischen Königen, Beamten und Privatleuten hin und her. Die Verwaltung von Palästen und Tempeln hielten ihre umfangreichen Geschäfte auf Tontafeln fest. Rechtsgeschäfte wurden schriftlich dokumentiert. Könige erließen Gesetzestexte und rühmten sich in langen Inschriften ihrer Taten. Schreiber verfassten das Gilgamesch-Epos, den Sintflutmythos und zahlreiche andere literarische Texte. Gelehrte Ärzte, Opferschauer und Sternenkundige stellten medizinische Handbücher und Vorzeichenkompendien zusammen. Diese verschiedenen Textarten weisen einen jeweils unterschiedlichen Sprachgebrauch auf, was sich auch im Wortschatz bemerkbar macht.
Nachdem in den 1850er Jahren die Entzifferung der mesopotamischen Keilschrift gelungen war, konnte man zum ersten Mal seit anderthalb Jahrtausenden Texte in akkadischer Sprache lesen und Stück für Stück auch übersetzen. Es wurde schnell offensichtlich, dass das neu gewonnene Wissen dokumentiert werden musste. Die Formen und Lesungen der Keilschriftzeichen auf der einen Seite und die Gestalt und Bedeutung der Wörter auf der anderen. Das erste akkadische Wörterbuch erschien in den Jahren 1868 bis 1872 in London aus der Feder des britischen Philologen Edwin Norris. Sein Verdienst ist auch der Entwurf eines der ersten Drucksätze für Keilschriftzeichen, der in den drei Bänden seines Wörterbuches Verwendung fand. Norris verstarb jedoch, bevor er sein Werk vollenden konnte. Der nächste große Schritt in der akkadischen Lexikographie geschah hier in Leipzig. Der Begründer der Leipziger Altorientalistik, Friedrich Delitzsch, publizierte 1896 ein Handwörterbuch, das für viele Jahrzehnte zum Standardwerk der Altorientalistik wurde. Eines der wichtigsten Nachschlagewerke, das wir bis heute benutzen, nahm seinen Anfang in den 20er Jahren in den USA. Das Assyrian Dictionary of the University of Chicago. Ein kleines Team von Wissenschaftlern begann damit, die akkadischen Keilschrifttexte in großem Umfang zu verzetteln. In den 50er Jahren hatte man 1,5 Millionen Karteikarten mit Belegen zu Wörtern aus akkadischen Keilschrifttexten beschriftet. 1956 erschien der erste Band mit dem Anfangsbuchstaben H. Der Abschluss des Werkes wurde erst 2010 mit dem 21. Band erreicht. Die Herausgeberschaft wechselte im Laufe der Jahrzehnte von Leo Oppenheim über Erika Reiner zu Martha Roth. Zeitweise parallel zu diesem Großunternehmen erschien aus der Feder von Wolfram von Soden, einem der bedeutendsten deutschen Alterunterlisten des 20. Jahrhunderts, zwischen 1958 und 1981 das dreibändige akkadische Handwörterbuch.
Beide Wörterbücher sind Belegwörterbücher, das heißt, sie bieten nicht nur Stichwort und Übersetzung, sondern auch vielfältige Zitate aus Originalquellen, die den Gebrauch des jeweiligen Wortes genau illustrieren. Auf diese Weise kann ein Wörterbucheintrag sich über viele Seiten erstrecken. Der unterschiedliche Umfang von jeweils 3 bzw. 21 Bänden ergibt sich durch die verschiedene Ausführlichkeit, in der Originalzitate angegeben werden. Auch sonst unterscheiden sich die Wörterbücher in vielerlei Hinsicht. So werden zum Beispiel die Bedeutungen der Wörter in beiden Werken nicht immer gleich angegeben. Das akkadische Wort Shamashamu wird zum Beispiel im akkadischen Handwörterbuch als Sesam übersetzt, im Chicagoer Wörterbuch hingegen als Linseed, das heißt Leinsamen. Auch die Zahl der Wörterbucheinträge, sogenannte Lemmata, ist unterschiedlich. Während das Chicagoer Wörterbuch ungefähr 16.500 Wörter enthält, sind es im akkadischen Handwörterbuch ca. 13.300. Für diesen Unterschied gibt es mehrere Gründe. Einerseits wurden durch das Chicagoer Team mehr Keilschrifttexte ausgewertet, nicht zuletzt durch die längere Entstehungszeit. Andererseits gab es abweichende Auffassungen darüber, wie viele Wörter anzusetzen waren. So hat zum Beispiel das Chicagoer Wörterbuch 2 Verben adaro mit den jeweiligen Bedeutungen sich verfinstern und sich fürchten, während das akkadische Handwörterbuch der Ansicht war, dass beide Bedeutungen zum selben Verb gehören. In der täglichen Arbeit des Altorientalisten werden beide Wörterbücher bis heute ausgiebig benutzt. Wenn es also 2 umfangreiche, abgeschlossene und wissenschaftlich hervorragende Wörterbücher gibt, warum machen wir uns in Leipzig die Mühe, noch einmal von vorne anzufangen? In einem Wort lautet die Begründung Fortschritt. Die ersten Bände der heute noch gebrauchten Wörterbücher sind in den 50er Jahren erschienen. Seitdem ist nicht nur die Zahl der Keilschrifttexte um etliche 10.000 Quellen angeschwollen, sondern auch der Wissensstand der Altorientalistik ist weit vorangeschritten. Mehr als 1.000 Wörter fehlen deshalb in unseren Wörterbüchern, andere sind viel besser belegt als früher angenommen. Manche Übersetzungen haben sich als falsch erwiesen und manchmal müssen ganze Einträge gestrichen werden, weil sie auf falschen Lesungen in älteren Bearbeitungen beruhten.
Was verstehen wir eigentlich unter einem Wörterbuch? Die Wissenschaft oder auch Praxis der Erstellung von Wörterbüchern heißt Lexikographie. Es gibt viele verschiedene Arten von Wörterbüchern, die sich nach Art, Umfang und Nutzen unterscheiden. Bei modernen Sprachen etwa gibt es sogenannte präskriptive Wörterbücher, in denen der korrekte Sprachgebrauch dokumentiert wird, einschließlich Rechtschreibung, Silbentrennung und Verwendungsweise von Wörtern im Hochdeutschen. Demgegenüber stehen deskriptive, das heißt beschreibende Wörterbücher, die den Wortschatz einer Sprache dokumentieren, wie sie tatsächlich geschrieben und gesprochen wird oder wurde. Beispiele dafür sind das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm oder Dialektwörterbücher. Alle historischen Wörterbücher zählen zu dieser Gruppe, einschließlich derer, die in der Altorientalistik gebraucht werden. Die meisten stellen sich unter einem Wörterbuch wahrscheinlich ein zweisprachiges vor, das Wörter aus einer Sprache in eine andere übersetzt und als Hilfsmittel für den Fremdsprachenunterricht verwendet wird. Daneben gibt es verschiedene Spezialwörterbücher, zum Beispiel ein Wörterbuch für medizinische Fachbegriffe, Rechtswörterbuch oder Herkunftswörterbuch. Schließlich gibt es Sachwörterbücher oder Enzyklopädien, die nicht den Wortschatz einer Sprache erschließen, sondern vielmehr die reale Welt beschreiben und erklären. Für die Lexikographie des Akkadischen ist die Grenze zwischen Sprach- und Sachwörterbuch nicht so scharf gezogen wie etwa bei einer modernen Sprache. Nehmen wir als Beispiel das akkadische Wort für Hund, Kalbum. Die Bedeutung ist ganz unstrittig und in einem gewöhnlichen Wörterbuch würde an sich ein knapper Eintrag reichen. Da wir es aber mit einem Belegwörterbuch zu tun haben, wird das Wort Hund in all seinen Kontexten vorgeführt. So bietet das Chicagoer Wörterbuch 4 Seiten mit folgenden Abschnitten: Der Hund als Haustier, der Hund als Begleittier von Gottheiten, der Hund in der Medizin, der Hund in der Vorzeichenkunde, der Hund als Vergleich, Erwähnung von Hundestatuetten, die als Hund bezeichnete Sternkonstellation und schließlich den Personennamen Hund. In all diesen Abschnitten werden entsprechende Textzitate mit Übersetzung geboten. Auf diese Weise entsteht zugleich eine Übersicht über die kulturgeschichtliche Bedeutung des Hundes.
Eine der zentralen Herausforderungen bei der Erfassung des akkadischen Wortschatzes ist die schiere Menge akkadischer Texte, also das sogenannte Textkorpus. Der Umfang des uns heute bekannten akkadischen Textkorpus ist ähnlich dem des antiken Latein, aber anders als jenes wächst es ständig weiter an. Laufend werden neue Tontafeln bei Ausgrabungen gefunden, aus illegalen Grabungen auf den Antikenmarkt gebracht oder aus Museumssammlungen erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Schon vor einem Jahrhundert scheiterten daran mehrere Wörterbuchvorhaben, so etwa der Versuch des Altorientalisten Karl Betzold, einen assyrischen Thesaurus zu erstellen. In der Altphilologie bezeichnet der Begriff Thesaurus nicht ein Synonymwörterbuch, sondern ein Verzeichnis aller in einem Textkorpus belegten Wörter mitsamt all ihren Kontexten. Das heißt, jedes einzelne Wort in jedem einzelnen Text wird gesammelt und katalogisiert. Selbst Allerweltswörter wie und erscheinen dann mit Tausenden von Belegstellen. Ein Beispiel dafür ist der Thesaurus Linguae Latinae, also der Thesaurus der lateinischen Sprache, der seit 1906 erstellt wird und bis heute nicht abgeschlossen ist. Die Erfassung jedes einzelnen Vorkommens eines jeden Wortes wäre ein Mammutwerk, das für ein kleines Fach wie die Altorientalistik selbst mit heutigen Mitteln noch nicht realisierbar ist. Die Größe des Textkorpus ist jedoch nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine günstige Voraussetzung für eine möglichst umfassende Beschreibung des akkadischen Wortschatzes, da man sich im besten Fall auf viele Belege aus unterschiedlichen Epochen und Regionen verlassen kann. Das Schriftsystem, mit dem die Assyrer und Babylonier ihre Dokumente zu Ton brachten, ist die Keilschrift. Dabei handelt es sich nicht um ein Alphabet. Anders als bei uns gibt es nicht für jeden Laut ein Keilschriftzeichen, stattdessen gab es insgesamt ca. 900 bis 1000 Schriftzeichen, die sowohl Wörter als auch Silben ausdrücken konnten. Eine Orthographie gab es dabei nicht. Vielmehr hatten die Schreiber viele verschiedene Möglichkeiten, ein und dasselbe Wort zu schreiben. Es ist deshalb zweckmäßiger, in den akkadischen Wörterbüchern die Wörter nicht in Keilschriftzeichen wiederzugeben, sondern in einer sogenannten Umschrift bzw. Transkription in unser lateinisches Alphabet.
Die Keilschrift ist nicht überall imstande, ähnliche Laute exakt zu differenzieren. Dies betrifft besonders ähnliche Konsonanten. Es gibt daher zuweilen Probleme, die Lautgestalt eines Wortes präzise zu bestimmen. Es kann also zum Beispiel mitunter schwierig sein zu entscheiden, ob ein Wort nun ein B oder ein P enthält und wo wir es dementsprechend einordnen sollen. Der Karpfen zum Beispiel, den wir gewöhnlich Purado nennen, da er so in den Wörterbüchern eingetragen wurde, könnte genauso gut als Buradu unter B eingeordnet werden. Andererseits hat die Keilschrift, verglichen mit den Alphabeten anderer semitischer Sprachen, etwa dem Hebräischen, Aramäischen oder Arabischen, einen großen Vorteil. Nämlich, dass die Vokale geschrieben werden. Denn in all diesen Schriftsystemen werden im Allgemeinen nur die Konsonanten aufgeschrieben. So wird zum Beispiel das Wort für den Hund im Arabischen Kalb im arabischen Alphabet mit den Konsonanten KLB geschrieben, während die Keilschrift das verwandte Wort des akkadischen Kalbu schreibt. Auch die altägyptischen Hieroglyphen bezeichnen die Vokale weitgehend nicht. Die Aussprache einiger ägyptischer Wörter und Namen kennen wir daher nur aus Keilschrifttexten. Die größte Herausforderung für unsere Arbeit, nicht nur im Hinblick auf die Wortforschung, gilt für ausgestorbene Sprachen überhaupt. Es fehlen Sprecher. Das Akkadische ist ja seit 2000 Jahren nicht mehr gesprochen worden. Es gibt zwar noch heute verwandte Sprachen wie das Arabische oder das Hebräische, die uns beim Verständnis helfen, doch direkte Nachfahren des Babylonischen und Assyrischen gibt es nicht. Wie eruiert man also die genaue Bedeutung eines Wortes, wenn niemand befragt werden kann?
Die Arbeit des Lexikographen kann man mit der eines Detektivs vergleichen, der Indizien und Beweise sammelt und sie zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügt. Da sind zunächst die Kontexte, in denen ein Wort vorkommt. Die Frage lautet, was muss ein Wort bedeuten, damit es in allen Zusammenhängen, in denen es erscheint, Sinn ergibt? Je mehr unterschiedliche Kontexte man hat, desto größer ist im Prinzip die Chance auf eine eindeutige Bestimmung der Bedeutung. Nehmen wir zum Beispiel das Verb balalu. In einigen Kontexten bedeutet es eindeutig Bierbrauen. In anderen wiederum Teigkneten, Blutvergießen oder Beschmieren und Verschmutzen. Der Zusammenhang zwischen all diesen kontextuellen Übersetzungen liegt in der Grundbedeutung Vermischen, Vermengen. Kommt ein Wort aber nur selten oder gar nur ein einziges Mal vor, ist es oft schwierig, seine Bedeutung zu ermitteln. Deshalb findet man in unseren Wörterbüchern oftmals annähernde Übersetzungen wie eine Pflanze oder ein Kleidungsstück. Eine besondere Form von Kontexten sind die sogenannten lexikalischen Listen, die antiken Wörterbücher der mesopotamischen Schreiber. In diesen werden tausende Wörter nach Sachgruppen oder anderen Ordnungskriterien zusammengestellt und mit einer Erklärung versehen. Kommt zum Beispiel ein Wort in der Baumliste vor, so kann man davon ausgehen, dass dieses Wort ebenfalls einen Baum bezeichnet, selbst wenn andere Kontexte nicht eindeutig genug sind. Die Baumliste enthält zum Beispiel hintereinander die beiden Wörter Kamisharu und Shapargillu, die aufgrund verwandter Wörter in anderen semitischen Sprachen als Birne und Quitte identifiziert wurden. Das direkt vorangehende Wort Chashchuru hat keine solchen Verwandten, bezeichnet aber wohl ebenfalls einen Obstbaum, vielleicht den Apfel. Letztendlich können wir eine solche Bedeutung allerdings nicht beweisen. Die Verwandtschaft des Akkadischen mit anderen semitischen Sprachen ist ein weiteres Puzzlestück bei der Bedeutungsermittlung. Viele akkadische Wörter haben eine ganz ähnliche Lautgestalt wie die verwandten Wörter des Arabischen, Hebräischen oder Aramäischen. Ein einfacher Fall ist das akkadische Wort Bitu, das Haus bedeutet, mit Arabisch Beit, Hebräisch Beit und so weiter verwandt ist. An ihrer Lautgestalt erkennbar sind auch Lehnwörter aus uns bekannten nicht-semitischen Sprachen, wie zum Beispiel dem Griechischen. Ein griechisches Lehnwort in einem späten Keilschrifttext ist diagiram. Es bezeichnet im Kontext eine verschriftlichte Verfügung. Dieses Wort ist mit dem uns geläufigen Wort diagramm verwandt. In Keilschrifttexten erscheinen auch noch weitere griechische Wörter. Sie stammen aus der Zeit nach der Eroberung Babylons durch Alexander den Großen, der übrigens 323 v. Chr. In Babylon verstarb.
Vor allem bei Tier- und Pflanzen- sowie Steinbezeichnungen muss auch die Naturwissenschaft zum Vergleich herangezogen werden. Bei der Frage, welche Pflanzen, Tiere und Gesteine im alten Mesopotamien überhaupt existierten, helfen uns die Biologie, Zoologie und Geologie. Das zuvor schon erwähnte Wort Shamashamo bezeichnet die wichtigste Ölpflanze Mesopotamiens. Aufgrund seiner Verwandtschaft mit griechisch Sesamon, arabisch Simsim und letztlich auch deutsch Sesam hat man es mit der Sesampflanze identifiziert. Da man bei Ausgrabungen früher keine Sesamsamen gefunden hatte, wurde diese Identifizierung jedoch bezweifelt und das Wort mit Leinsamen übersetzt. Inzwischen gibt es aber entsprechende archäologische Funde. Außerdem wird der Samen der Shamashamo-Pflanze in den Texten als weiß beschrieben, was nur zu Sesam passt. Schließlich ist in letzter Zeit bekannt geworden, dass die Shamashamo-Pflanze in der Tat zur Akkadezeit, das heißt in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus, aus Indien nach Mesopotamien gelangte, was bestens zu Sesam, wissenschaftlich Sesamum indicum, passt. Schließlich kann auch die Archäologie der Lexikographie helfen. So gibt es zum Beispiel einige Steingegenstände, die eine Aufschrift tragen, in der steht, aus welchem Stein dieser Gegenstand gefertigt ist. Überhaupt versucht die Lexikographie, die in den Texten belegten Wörter mit den archäologischen Funden und bildlichen Darstellungen zu korrelieren. Wiederum ein Beispiel. Das oft belegte Wort Piru oder Pilu bezeichnet ein Tier. Es gibt Kontexte, aus denen hervorgeht, dass dieses Tier sehr groß war. So heißt es, es knickt Pappeln wie Lauchpflanzen ab. Sein Gegenspieler in der Fabel ist der Zaunkönig, ein besonders kleines Tier. Das Piru-Tier wird wegen seiner Zähne gejagt. Es hat ein Gesicht wie eine Kanne mit Schnabel. In Wortlisten erscheint es zwischen großen Tieren wie Auerochsen und Kamelen. Schon diese Kontexte weisen alle auf den Elefanten hin. Diese Bedeutungsbestimmung wird durch die Sprachverwandtschaft bestätigt. Im Arabischen heißt das Tier Fil, wobei Fil dem akkadischen P regelhaft entspricht. Schließlich ist das Tier sogar dargestellt. Es ist auf einer Bildstele eines assyrischen Königs als Teil einer Reihe exotischer Tiere zu sehen und in einer entsprechenden Beischrift als Piru bezeichnet. Wir übersetzen das Wort Piru oder Pilu daher ohne Zweifel richtig mit Elefant. Für die Lexikographie ist auch die Frage interessant, weshalb wir manche Wörter nicht haben. Einige Konzepte waren natürlich den damaligen Menschen unbekannt, sodass wir auch dafür keine Wörter finden. Das akkadische Wort Anduraru zum Beispiel bezeichnet den Schuldenerlass bzw. die Freiheit von Schulden. Anders als sich in der Popkultur durchgesetzt hat, bedeutet das Wort sumerisch Ama-Argi geschrieben und in dieser Form auf T-Shirts und anderen Artikeln zu finden, keinesfalls Freiheit im modernen Sinne. Denn unser breites Konzept von Freiheit war den Menschen des alten Orients unbekannt. Ein anderes Beispiel ist das Wort für Schwimmen, das wir in Keilschrifttexten nicht sicher identifiziert haben. Kann das der Zufall der Überlieferung sein? Oder war die Technik des Schwimmens nicht weit verbreitet?
Das eingangs erwähnte Leipzig Akkadian Dictionary, kurz LAD, das gerade bei uns entsteht, beschäftigt sich mit all diesen Fragen. Innerhalb von 17 Jahren soll eine Datenbank mit einem aktuellen akkadischen Lexikon entstehen. Die akkadischen Lemmata, also Wörterbucheinträge, werden ins Deutsche, Englische, Französische und Arabische übersetzt. Wie die gedruckten Vorläufer handelt es sich hier um ein Belegwörterbuch. Das bedeutet, die einzelnen Wörter werden in allen ihren verschiedenen Kontexten präsentiert. Dabei werden Keilschrifttexte aus allen altorientalischen Regionen und aus knapp 3 Jahrtausenden berücksichtigt, um den akkadischen Wortschatz möglichst vollständig zu erfassen und die Geschichte eines jeden Wortes umfassend zu dokumentieren. Auch das schon länger bekannte Material aus den älteren gedruckten Wörterbüchern wird mit einbezogen und in komfortabler digitaler Form zur Verfügung gestellt. Es wird jedoch auch einer genauen Prüfung unterzogen. Welche Wörter und Deutungen entsprechen noch dem heutigen Wissensstand? Wo sind Belege falsch interpretiert worden? Welche Lemmata sind sogenannte Geisterwörter, die nur durch Lese- und Rechtschreibfehler Eingang in die Wörterbücher fanden, aber tatsächlich gar nicht existieren? Nach aktueller Schätzung müssen etwa 200 Einträge getilgt werden. Genauso wichtig, 1500 neue Wörter, das entspricht etwa 10% des akkadischen Wortschatzes, kommen hinzu. Auch die teils unterschiedlichen Interpretationen im Chicagoer Wörterbuch und dem deutschsprachigen akkadischen Handwörterbuch müssen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Das LAD bietet an mancher Stelle auch detailliertere Informationen als seine Vorgänger. Dazu gehören ausführliche grammatische Angaben über die Form und Bildung der Wörter sowie der Angaben semantischer Gruppen. Das Ziel soll sein, dass Nutzer gezielt nach diesen Informationen filtern können, zum Beispiel alle Wörter für Pflanzen, alle Substantive, die einen unregelmäßigen Plural bilden oder alle Lehnwörter aus einer bestimmten Sprache.
Außerdem wird das LAD mehr etymologische Informationen, also Hinweise zur Herkunft der Wörter, bieten als bisherige Wörterbücher. Bei Wörtern, die ursprünglich semitisch sind, können wir auf die vielen verwandten Sprachen der semitischen Sprachfamilie verweisen. Besonders interessant, aber mitunter sehr kompliziert, ist die Herkunft von Lehn- und Fremdwörtern, die aus anderen Sprachen in den akkadischen Wortschatz eingegangen sind. Das setzt voraus, dass die Mitarbeiter des LAD auch mit anderen altorientalischen Sprachen wie dem sumerischen, hurritischen, hethitischen, elamischen, altpersischen oder aramäischen vertraut sind und dementsprechend fundierte Urteile fällen können. Insgesamt enthält der akkadische Wortschatz knapp 2000 solcher Lehn- und Fremdwörter. Was man in unserem Wörterbuch und auch in denen, die im 20. Jahrhundert geschaffen worden sind, vergeblich suchen wird, ist Keilschrift. Wie zuvor schon erwähnt, sind die Einträge unseres Wörterbuchs in einem Umschriftsystem in unserem Alphabet verfasst. Das LAD entsteht übrigens nicht alphabetisch von A bis Z, sondern wird nach Textgruppen erarbeitet. Das heißt, wir nehmen uns eine Gruppe von Keilschrifttexten nach der anderen vor, arbeiten sie systematisch durch und suchen nach neuen Wörtern und Belegen. Zurzeit arbeiten wir an gelehrten Keilschrifttexten aus den Bereichen der altorientalischen Medizin, Astralwissenschaften, Omenkunde und den vorhin erwähnten lexikalischen Listen. Das Wörterbuchteam umfasst 6 Personen. Projektleiter ist Professor Dr. Michael Streck, der gleichzeitig Leiter des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig ist. Die Leiterin der Arbeitsstelle ist Dr. Janine Wende, eine Spezialistin für akkadische Grammatik und das akkadische Lexikon. Dr. Luis Sainz Santos ist Altorientalist und zugleich Experte für Digital Humanities und ist mit der Entwicklung der digitalen Infrastruktur betraut. Dr. Eric Schmidtchen ist Spezialist für altorientalische Medizin und gelehrte Texte und außerdem Autor unserer 14. Podcast-Folge. Weiterhin werden wir unterstützt von Jonathan Jaffe, der in diesem Jahr seine Doktorarbeit zum Thema Fische und Fischfang im Alten Orient begonnen hat. Clemens Vogt arbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft am Projekt und ist zugleich Masterstudent im Fach Altorientalistik. Einige akkadische Wörter verwenden wir übrigens noch heute. Esst ihr gerne gut gewürzten Kebab mit Kurkuma, Kreuzkümmel und Sesam? Oder doch lieber Semmeln mit Kirschmarmelade? Passt auf, dass ihr es nicht vermasselt und auf das Sofa tropft. All diese Worte sind nach heutigem Wissensstand über verschiedene Zwischenschritte wie arabische und griechische Vermittlung aus dem Akkadischen zu uns gelangt.
Das war die 17. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über das Leipzig Akkadian Dictionary. In der nächsten Folge sprechen wir über die Stadt Babylon, die im Namen unseres Podcasts vorkommt.